Ja, ist etwas heikel, aber ich werde trotzdem, auch wenn jetzt schon 10:50 ist, in der Predigt da und dort ein Sandwich erwähnen, ja. Aber wie gesagt, ich versuche es kurz zu halten, damit ihr doch den Hunger noch etwas genießen könnt, bevor ihr dann Mittagessen habt. Ich möchte mit euch nämlich heute ein literarisches Sandwich genießen. Literarische Sandwich, die sind für das Markus-Evangelium eine Besonderheit. Es gibt 6 solche literarische Sandwich im Markus-Evangelium. Und das erste davon wollen wir uns heute mal zu Gemüte führen, wollen wir uns heute mal gönnen. So ein Sandwich zeichnet sich darin aus, dass die Füllung des Sandwichs aus einer Geschichte besteht, die umgeben ist von einer anderen Geschichte, die in 2 Teile geteilt ist. Und so wie das beim Sandwich auch der Fall ist. Ein Brötli, eine gute Füllung und dann wieder das Brötli. Und so sind auch diese Geschichten im Markus-Evangelium. Eine Geschichte beginnt, dann kommt eine zweite, andere Geschichte und dann geht es mit der ersten Geschichte noch zu Ende. Und wie bei einem guten Sandwich, wo die Füllung und das Brot miteinander harmonieren soll, so ist es auch bei diesem literarischen Sandwich so, dass diese 2 Geschichten miteinander verknüpft sind, sich gegenseitig ergänzen und sich gegenseitig erklären. Das heutige Sandwich finden wir in Markus 3 und ich lade euch ein, dass ihr eure Bibel nach vorne nehmt oder euer Handy und da Markus 3 aufschlagt. Und da lesen wir ab Vers 20. Die ersten 2 Verse in Markus 3 ab Vers 20 übernehmen die Funktion von diesem Brötli. Hier lesen wir am Anfang Markus 3 Vers 20 und er kommt in ein Haus. Er ist Jesus. Jesus tritt in ein Haus hinein. Diese Wendung kann so verstanden werden, sie kann aber auch so verstanden werden, dass Jesus nach Hause kommt. Doch wo ist Jesus zu dieser Zeit zu Hause? Aus dem textlichen Zusammenhang macht es durchaus Sinn, dass er sich hier in Kapernaum am See aufhielt. Warum zu diesem Zeitpunkt Markus Kapernaum, was rund 30 Kilometer weg von Nazareth ist, als die Heimat von Jesus bezeichnet, bleibt für uns unbekannt. Doch was für uns wichtig ist, Jesus ist hier nicht nur zu Hause, sondern er ist auch in einem Haus drin. Und wir lesen dann weiter in Vers 20, dass mit ihm eine große Volksmenge in diesem Haus ist. Und dann kommt ein Zusatz, so, dass sie nicht einmal Brot essen konnten. Die Volksmenge, die ist der ständige Begleiter im Markus-Evangelium von Jesus. Und Jesus kommt nicht einmal in seinem eigenen Zuhause dazu, eine Mahlzeit einzunehmen, weil alles voll war mit Menschen in diesem Haus. In Vers 21 lesen wir, und als seine Angehörigen es hörten, da gingen sie aus. Soweit, so gut. Man würde ja erwarten, dass es normal ist, dass wenn jemand nach Hause zurückkommt, dass dann die Angehörigen zu einem Besuch vorbeikommen. Da ich mit meiner Familie mehrere Jahre in den USA lebte, erlebte ich es oft, dass wenn ich mal für einen Urlaub zurück in die Schweiz kam, dass sich meine Familie, meine Verwandten mit mir treffen wollten, dass sie mich wieder sehen wollten und deshalb den Weg auf sich nahmen, dahin, wo ich war, um miteinander Zeit zu verbringen. Doch im Fall von dieser Geschichte sind die Motive der Verwandten etwas anders gelagert. Sie kommen, und so lesen wir in Vers 21 weiter, um ihn zu greifen. Die Absichten sind also negativ. Und das steht im scharfen Kontrast zu der Volksmenge, die Jesus zu verehren scheint. Und als Erklärung für ihre Motive wird in Vers 21 weiter angegeben, denn sie sagten, die Verwandten von Jesus, sie sagten, er ist von Sinnen. Die Angehörigen hören von den Taten, von den Worten Jesu, und sie kommen zum Schluss, ihr Verwandter ist von Sinnen. Im Griechischen steht hier eigentlich wörtlich, er steht außerhalb von sich. Wir kennen das in der Schweiz auch. Ein bisschen salopp gesagt, er ist neben den Schuhen. An diesem Punkt ist das Brötli vom Sandwich zu Ende. Und wir könnten jetzt nahtlos im Vers 31 weiterlesen und die Geschichte würde Sinn machen. Doch Markus wechselt hier zur Füllung des Sandwiches. Sein Übergang ist clever gewählt. Denn man kriegt den Eindruck, dass die Angehörigen sich jetzt hier auf den Weg machen, um zu Jesus zu kommen. Und während sie unterwegs sind, kann man sich mit den anderen Geschichten befassen, bis sie denn beim Haus ankommen. Die Füllung des Sandwichs fängt in Vers 22 an. Auch hier sind Leute zu Jesus ausgegangen. Diese sind aber von weiter weg angereist, nämlich von Jerusalem. Sie sind keine Angehörigen, sondern Schriftgelehrte. Aber wie die Angehörigen, so haben auch die Schriftgelehrten eine vorgefertigte Meinung über Jesus. Ihre Einschätzung lesen wir in Vers 22, wo steht, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Das ist schon ein ziemlich heftiger Vorwurf, weil sie tun nichts anderes, wie die guten Werke, die Jesus getan hat, dem Teufel zuzuschreiben. Wir sehen also in beiden Geschichten, haben die Dazukommenden ein Fehlurteil über Jesus. In Vers 23 reagiert Jesus, indem er auf ihr Fehlurteil, dass er mit Hilfe von Satan austreibt oder die Dämonen austreibt, eingeht. Er tut das anhand von gleichen Beispielen in den Versen 24 bis 26. Da steht, und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Oder, und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Haus nicht bestehen. Und so ist es auch beim Satan. Wenn der Satan gegen sich selbst aufgestanden und mit sich entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern hat ein Ende. Doch gehen wir heute nicht davon aus, dass der Teufel uns täuschen kann, auch durch gute Taten? Das ist schon möglich. Wir wissen ja auch von falschen Christussen aus der Bibel. Doch in diesen Beispielen geht Jesus von seinen Taten aus, weil er ist ja der Angeklagte. Und wir sehen im Markus-Evangelium, dass bei den Austreibungen der Menschen die Menschen wirklich frei wurden. Aus diesem Grund ist es immer wichtig, wenn heute Wunder geschehen, die Nachwirkungen zu beachten. Das ist das Einzige, was wir haben, um ein Wunder einordnen zu können. Sind die Leute wirklich langfristig frei oder geheilt oder nicht? Bei den Taten Jesus gehen wir davon aus, und auch er selbst geht davon aus, dass dies der Fall war. Die Logik in Jesu Beispiel ist also, der Satan wird niemanden jemals von sich selbst oder seinen Engeln befreien. Das ist unmöglich und wäre ja entgegen der Mission von Satan. Es wäre ja absurd, wenn er die Leute frei machen würde von ihm, weil er hat ja das Interesse, die Leute gefangen zu nehmen. Jesus hängt dann ein weiteres Gleichnis an, wo er seine Kraft erläutert. In Vers 27 lesen wir, niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken gebunden hat. Und dann wird er sein Haus rauben. Aus unserer Gewohnheit heraus würden wir sofort Satan als den Räuber identifizieren und Jesus als den Starken. Doch das entspricht nicht unbedingt dem Sinn dieses Gleichnisses. Der Starke ist Satan. Die Menschen, die er belastet oder bewohnt, sind sein Haus, sind sein Hausrat. Der Räuber ist in diesem Fall Jesus. Der kommt, um die Menschen vom Reich Satans zu befreien. Dafür muss er aber die Macht haben, ihn zuvor zu binden. Und dass Jesus diese Macht hat, wissen wir schon seit 1. Mose 3,15, wo es heißt, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zurück in Markus Kapitel 3, Vers 28 und 29 zieht Jesus das Fazit von seinen Ausführungen. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden und die Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Wir lesen hier also von zwei Arten von Sünden. Alle Sünden werden vergeben. Diese Aussage ist die wichtigste. Das ist die Aussage, die am Anfang steht, die Jesus als erstes tut. Das Gleiche gilt für die Lästerungen. Die einzige Ausnahme, die hier genannt wird, bilden die Lästerungen gegen den Heiligen Geist. Wie verhält sich diese Ausführung Jesu zu den zwei Geschichten, die wir jetzt betrachtet haben? Die Angehörigen, sie lästern, indem sie Jesus als einen bezeichnen, der von Sinnen ist. Gibt es dafür Vergebung? Ja, wir sehen am Ende des Evangeliums, da finden wir Maria unter den Nachfolgen von Jesus. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie Jakobus und Judas, die Schreiber der jeweiligen Briefe in der Bibel, im Neuen Testament, die ja die Brüder von Jesus waren, offensichtlich ihre Meinung über Jesus geändert haben und Vergebung gefunden haben. Also es ist möglich für Lästerung auch gegen Jesus Vergebung zu erfahren. Doch in Bezug auf die Schriftgelehrten lesen wir dann in Vers 30 Folgendes. Weil sie sagen, er hat einen unreinen Geist. Das ist ihre Einschätzung, die sie gegenüber Jesus haben, dass er eben Besessene als Besessener austreibt, dass das eigentlich ein Frontalangriff war gegen den Heiligen Geist. Die Sünde des Heiligen Geistes geschieht also dann, wenn man bewusst die Werke des Heiligen Geistes der Gegenseite zuschreibt. Ellen White sagt im Leben Jesu auf Seite 311, Gott arbeitet durch seinen Geist am Herzen eines Menschen. Wer vorsätzlich diesen Geist zurückweist und für teuflisch erklärt, trennt die einzige Verbindung, durch die Gott sich mitteilen kann. Wird der Heilige Geist endgültig verworfen, kann Gott nichts mehr für diesen Menschen tun. Sie schreibt weiter, dass die Pharisäer genau die Stimme des Heiligen Geistes hörten und selbst ihre Anschuldigungen im tiefen Inneren nicht glaubten. Sie glaubten ihren Anschuldigungen, die sie Jesus machen, im Innersten nicht, aber sie waren zu stolz, schreibt sie, um sich Jesus anzuschließen. Was für eine Tragik. Mittlerweile sind die Angehörigen von Jesus beim Haus und wir können zu dieser Geschichte zurückkommen. Die Mutter und seine Geschwister sind jetzt angekommen. Ironischerweise stehen sie außen und nicht er, nicht Jesus, den sie als denjenigen bezeichnen, der außer sich von sich selbst steht. Und sie müssen Jesus rufen lassen. Es gibt so viele Leute bei diesem Haus, dass sie Leute ins Haus schicken müssen und sagen, hey, wir sind hier, wir würden gerne jetzt mit Jesus sprechen. In Vers 32 wird dann die Volksmenge aktiv. Sie informieren Jesus über die Ankunft seiner Angehörigen. Doch Jesus fragt sie dann in Vers 33, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und schließt dann die Szene ab, indem er die Volksmenge betrachtet und meint, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Und in Vers 35 sagt er, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und Schwester und Mutter. Wo fordert uns dieses Sandwich heraus? Eine Frage ist, sind wir Teil der Volksmenge, die im Haus Jesu wohnhaft sind? Gehören wir zu denen, die den Willen Gottes tun? Oder sind wir wie die Angehörigen, die sich in manchen Situationen für ihre Beziehung zu Jesus Christus vielleicht schämen? Die außerhalb dieses Hauses sind. Gibt es Situationen, in denen du für dich zum Punkt gekommen bist, dass du über Jesus dachtest, er ist von Sinnen? Christen aller Zeitalter tendieren dazu, Jesus mit ihrem gesellschaftlichen Ideal gleichzusetzen. Das ist eine Tendenz, die man, sieht man durch die ganze Theologiegeschichte hindurch. Wir tun das wahrscheinlich auch. Und das ist nicht nur schlecht, aber ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr immer wieder die vier Evangelien durchlest und euch auch herausfordern lässt von Jesus Christus. Ich hoffe zutiefst, dass niemand, das ist meine große Überzeugung, niemand in diesem Raum zur Gruppe der Schriftgelehrten gehört. Ihr Schicksal ist schrecklich. Doch lassen wir sie uns eine Warnung sein, dass wir uns der Stimme des Heiligen Geistes gegenüber nie verschließen. Und zum Schluss möchte ich eine Frage stellen, wo der Nährwert von diesem Sandwich liegt. Von der Struktur her in diesem Text haben wir so eine Pyramidenstruktur über den ganzen Abschnitt, der auf ein Zentrum hinweist. Am Anfang und am Ende ist Jesus der Handelnde. Er kommt nach Hause zu Beginn, er definiert sein Zuhause am Schluss. Dann folgt die Volksmenge, die im Haus ist zu Beginn und danach Jesus auf die Ankunft seiner Angehörigen hinweist. Dann lesen wir von den Angehörigen, die sich aufmachen und von den Angehörigen, die ankommen. Soweit die literarische Struktur vom Brötli. Die Füllung beginnt mit dem Urteil der Schriftgelehrten über Jesus und hört auch damit auf. Sie schätzen den Geist Gottes in Jesus als den Geist von Satan ein. Im Zentrum und damit wahrscheinlich auch die Absicht von Markus sind diese Ausführungen von Jesus selbst. Die Verse 23 bis 29. Und ich glaube, hier gibt es zwei Punkte, die uns auch geistlich ernähren können. Erstens, das Gleichnis vom Räuber. Jesus hat den Starken dieser Welt gebunden. Das ist wichtig. Er hat ihn beraubt. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Jesus ist Sieger über Satan. Jesus kann uns effektiv aus dem Hause von Satan befreien. Und das ist die gute Nachricht, die wir der Welt bringen dürfen. Und zweitens, alle unsere Sünden und alle unsere Lästerungen mit einer klaren Ausnahme werden von Gott vergeben, wenn wir sie bekennen. Wir müssen unsere Sündenlast nicht mit uns herumtragen. Es gibt Vergebung dafür und auch das ist eine befreiende, eine gute Nachricht. Es ist also mein Wunsch für uns alle, dass wir zu dieser Volksmenge gehören, die im Haus von Jesus sich wohlfühlt, die in seiner Gegenwart ist und die wissen darf, dass wir nicht zur Verliererseite gehören, sondern dass wir mit Jesus gewonnen haben und dass er unsere Sündenlast, egal wie schwer sie für uns war oder ist, er sie uns vergibt und er sie für uns trägt. Und dass wir dann auch seinen Willen tun. Amen.